Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom 24. Juni. Heute mit diesem Thema. Weggesperrt. Die Haftbedingungen in den Ausschaffungsgefängnissen sind prekär und werden von der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter immer wieder kritisiert.
Für die Betroffenen ist es oft unverständlich, dass sie, obwohl sie eben nichts Illegales getan haben, trotzdem in Haft sind.
So Elena Liechti von Asylex. Die heutige Sendung dreht sich um die ausländerrechtliche Administrativhaft in der Schweiz. Am Mikrofon Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit die Übersicht über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Kurznachrichten des Tages. Wir schauen in den Nahen Osten, wo die neue Waffenruhe anscheinend schon wieder gebrochen wurde. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Raketenstarts aus dem Iran entdeckt. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, Israel werde mit aller Kraft darauf reagieren. Im Iran werden Meldungen zurückgewiesen, wonach der Iran Israel nach Inkrafttreten der Waffenruhe mit Raketen angegriffen haben soll. Das berichtet SRF. Die Freude über die angekündigte Waffenruhe war also von kurzer Dauer, denn in der Nacht hat der US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe verkündigt. Israel stimmte dem Vorschlag heute Morgen zu. Israel habe nämlich seine Ziele erreicht, nämlich die nukleare Bedrohung wie auch die Bedrohung durch ballistische Raketen abwenden. Während die Welt auf die Situation zwischen Israel und dem Iran fokussiert ist, geht das Leid in Gaza und im Westjordanland weiter. Schauen wir zuerst nach Gaza. Heute früh wurden erneut über 20 Personen bei der Essensausgabe getötet, weit über 100 verletzt, so der Guardian. Mehr als 400 Personen wurden im vergangenen Monat beim Versuch, bei Verteilstellen an Essen zu kommen, umgebracht. Die Vereinten Nationen warnen vor dieser Instrumentalisierung des Hungers. Israel betreibe eine, Zitat, Auslöschung palästinensischen Lebens in Gaza, so Jonathan Vital, Leiter des UN-Büros für die Koordinierung der humanitären Hilfe im Gazastreifen und im Westjordanland. Es brauche einen dauerhaften Waffenstillstand und eine Rechenschaftspflicht, so Vital weiter. Einem Waffenstillstand stimmt auch die Opposition in Israel zu. Es sei an der Zeit, den Krieg in Gaza zu beenden und die Geiseln zurückzuholen, so Yair Golan, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei auf der Plattform X. Oppositionsführer Yair Lapid äußerte sich ähnlich. Es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden, so Lapid gemäß Al Jazeera in der Zeitung Times of Israel. Auch im Westjordanland nehme die Militärpräsenz zu, das berichtet Ärzte ohne Grenzen. Die palästinensische Bevölkerung sei in ihrer Bewegungsfreiheit weiterhin eingeschränkt durch Militäroperationen in Jenin, Nablus und Tulkarem. Seit Anfang Jahr seien im besetzten Westjordanland über 40.000 Personen gewaltsam vertrieben worden und hätten nur eingeschränkten Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung, so Ärzte ohne Grenzen weiter. Die Situation im Nahen Osten war auch Thema der gestrigen Außenministerkonferenz der EU. Israel begehe in Gaza Menschenrechtsverletzungen. Wenn sich die Lage in Gaza nicht verbessere, werde die EU Maßnahmen gegen Israel prüfen, frühestens jedoch im Juli, so Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Kaya Kallas gestern in Brüssel. Zu den weiteren Meldungen des Tages, wir schauen zuerst in die USA. MigrantInnen sollen in Länder wie Libyen oder Südsudan ausgeschafft werden können und das ungeachtet ihrer Herkunft. Der oberste Gerichtshof stimmte diesem Vorgehen der Regierung mit 6-3 Stimmen deutlich zu. Im konkreten Fall geht es um die Abschiebung mehrerer Männer in den Südsudan. Nur einer davon stammt tatsächlich aus dem krisengeprägten Land, die anderen jedoch aus Vietnam und Myanmar. Ein Bundesrichter aus Boston hatte die Abschiebung gestoppt. Nun hat der oberste Gerichtshof die Marschrichtung der Regierung bestätigt. Nach Frankreich. Frankreich feierte letztes Wochenende landesweit das Fête de la Musique. Dieses Jahr wurde das Spektakel aber überschattet. Über 100 Frauen wurden bei den Festlichkeiten mit medizinischen Spritzen verletzt. Landesweit hätten 145 Personen Anzeige erstattet, 21 davon in Paris, weil sie mit einer Spritze gestochen worden seien. Das teilte das Innenministerium mit. 12 Tatverdächtige seien festgenommen worden. Zuvor habe es in den sozialen Medien Aufrufe gegeben, Frauen während der Fête de la Musique anzugreifen und mit Spritzen zu stechen. Was genau sich in den Spritzen befand, ist noch unklar. In die Schweiz. Der Bundesrat unterzeichnet ein neues Freihandelsabkommen mit Malaysia. Schweizer Firmen sollen fast alle Waren zollfrei nach Malaysia verkaufen können. Im Gegenzug senkt die Schweiz die Zölle auf Palmöl aus Malaysia. Das berichtet SRF. Die Grünen geben an, das Abkommen bekämpfen zu wollen. Das Vorhaben wird nun im Parlament diskutiert. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann. Damit zum Wetter. Morgen Mittwoch ist ebenfalls Sonne angesagt bei 30 Grad. Abkühlung gibt es in der Nacht auf Donnerstag. Da sind Regenschauer angesagt. Entsprechend wird der Donnerstag bewölkt bei 27 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft in Zürich gab es kürzlich innerhalb nur eines Monats 2 Todesfälle. Zusätzlich sind dem Bündnis, wo Unrecht zu Recht wird, 2 schwere Suizidversuche und 3 Zellenbrände im letzten Monat bekannt. 50 Gefangene traten nach dem ungeklärten Tod eines 22-Jährigen in Zürich in den Hungerstreik. Die Haftbedingungen in den Ausschaffungsgefängnissen seien prekär und das, obwohl es sich bei den Betroffenen in der Regel nicht um kriminelle Personen handelt. Es sind Personen, denen ein Aufenthalt in der Schweiz verweigert wurde, zum Beispiel aufgrund eines abgelehnten Asylgesuchs. Es wird eine Administrativhaft angeordnet, damit sie nicht untertauchen. Die Menschen haben somit nichts verbrochen, trotzdem gleicht die Haft in diesen Einrichtungen einer Strafhaft. Diese Bedingungen werden von der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter immer wieder kritisiert. Und genau darüber reden wir in der heutigen Sendung. Unsere Politikredaktorin Simon Keller hat sich mit der Situation eingehend befasst. Aber bevor wir beginnen, in der heutigen Sendung thematisieren wir unter anderem Suizid und Suizidversuche in Administrativhaften. Sind auch Sie als Hörende betroffen oder kennen Sie betroffene Personen im Umfeld, dann suchen Sie Hilfe und Unterstützung. Es gibt telefonische Hilfsangebote, die Hotline der dargebotenen Hand etwa ist erreichbar unter der Nummer 143. Nun aber zum Thema. Simon Keller, du hast mit verschiedenen Personen gesprochen, zuerst aber zur Erklärung. Was genau bezweckt man überhaupt mit dieser Administrativhaft?
Ich habe mit Elena Liechti gesprochen. Ich habe ihr diese Frage gestellt. Sie ist Anwältin und angestellt beim Verein Asylex und sie hat es mir so erklärt.
Die ausländerrechtliche Administrativhaft bezweckt, dass Personen, die keinen Aufenthaltstitel in der Schweiz haben, also beispielsweise, weil sie in ihr Heimatland, in einen sogenannten sicheren Drittstaat oder in den Dublin-Staat, also der Staat in Europa, im Schengen-Raum, der für das Asylverfahren zuständig ist, weil sie in dieses Land zurückkehren müssen und in dieses Land ausgeschafft werden sollen und weil man davon ausgeht, dass sie sich dieser Wegweisung, dieser Ausschaffung entziehen wollen, also untertauchen wollen, kann man sie inhaftieren und eben bis zum Zeitpunkt der Ausschaffung in Haft behalten.
Die Personen sind also nicht aufgrund einer Strafe in Haft, sondern weil ihnen eine Ausweisung angeordnet wurde. Von wie vielen Personen sprechen wir denn, die in Administrativhaft in der Schweiz sind?
Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, kurz SBAA, spricht im Jahr 2024 von 2.500 Personen, die in Administrativhaft waren.
2.500 Personen, sind diese Zahlen denn vollständig?
Ja, das Problem sei, dass nicht alle Kantone die kurzfristigen Fälle festhalten würden. Das sagte mir Lars Scheppach, er ist Co-Leiter der Geschäftsstelle der SBAA. Also die Personen, die sich 1 bis 2 Tage in einer Administrativhaft befinden würden, die würden teilweise nicht dokumentiert. Er geht also von über 3.000 Fällen aus.
Und wie viele Tage verbringen denn diese Personen in Haft?
In der Dauer seien es im Jahr 24 durchschnittlich 22 Tage, so Lars Scheppach.
Was einem jetzt nicht besonders lang erscheint, es gibt aber auch grosse Aussetzer nach oben. Oder wo die Dauer sehr relevant wird, ist, wenn die Personen in regulären Haftanstalten untergebracht werden, weil das nur wenige Stunden bis Tage der Fall sein dürfte. Und gerade da schießen die Zahlen dann weit über das gesetzlich Vorgegebene hinaus.
Auch Haftanordnungen würden oft nicht überprüft werden, sagt Lars Scheppach. Das sei gerade für geflüchtete und psychisch vorbelastete Personen und bei Minderjährigen fatal. Die Kantone Bern und Zürich widersprechen. Zürich würde den Verlauf und die Aufenthaltsdauer sämtlicher eingewiesener Personen dokumentieren. Das antworteten sie mir in einer schriftlichen Stellungnahme. Und auch Bern sagte mir schriftlich, alle Ein- und Austritte in Vollzugseinrichtungen des Kantons Berns würden erfasst. Es zeichnet sich aber ein Problem ab, und zwar, dass das Trennungsgebot nicht konsequent eingehalten wird.
Und was genau ist denn dieses Trennungsgebot?
Ja, Co-Leiter der Geschäftsstelle SBAA, Lars Scheppach, erklärt das so.
Das Trennungsgebot ist im Schweizer Recht vorgesehen, in der Ausländergesetzgebung, und besagt, dass die Haft grundsätzlich in besonderen Hafteinrichtungen zu erfolgen hat und nur in absoluten Ausnahmefällen in normalen Gefängnissen stattfinden darf. Das Gericht hat dann ein bisschen genauer, aber eben noch sehr vage definiert, dass diese Dauer bei wenigen Stunden bis Tagen liegen darf, maximal. Im Kanton Bern ist es so, dass es auffällt, dass sehr viele Personen, die administrativ inhaftiert werden, auch im Regionalgefängnis zumindest zu Beginn untergebracht waren. Und das eben dann nicht nur wenige Stunden bis Tage, sondern über die letzten 6 Jahre war der durchschnittliche Aufenthalt bei 5,8 Tagen. Im Jahr 2023 war eine Person sogar 28 Tage inhaftiert. Da ist dann klar, dass dieses Trennungsgebot missachtet wurde und in der generellen Praxis auch nicht genügend beachtet wird, weil zu viele Personen zu lange in einem normalen Gefängnis und in diesem Fall im Regionalgefängnis Bern untergebracht werden.
Lars Scheppach kritisiert hier den Kanton Bern also deutlich. Was sagt denn der Kanton dazu?
Ja, die Sicherheitsdirektion widerspricht Lars Scheppach. Das Trennungsgebot würde eingehalten. Grundsätzlich vollziehe der Kanton Bern die Administrativhaft im Gefängnis von Mutti. Aus organisatorischen Gründen erfolge die Hafteröffnung und gegebenenfalls auch die haftrichterliche Überprüfung während des Aufenthalts im Regionalgefängnis Bern. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung betrachte eine Unterbringung von Administrativgefangenen im Regionalgefängnis Bern für gesetzeskonform und verhältnismäßig, wenn sie von kurzer Dauer sei. Die Erhebung aus dem kantonseigenen Datensystem ergebe eine durchschnittliche Haftdauer von 4 Tagen.
Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter besucht ja teilweise die Gefängnisse und beurteilt die Lage vor Ort. Gibt es da Einschätzungen zu den Berner Gefängnissen?
Ja, auch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter kritisiert den Kanton Bern. Es besuchte das Regionalgefängnis Mutti im Januar 2024. Sie kamen zum Schluss, es erfülle die Vorgaben des Bundesgerichtes und des Europarats, Europagremien, hinsichtlich einer spezifisch für die ausländerrechtliche Administrativhaft konzipierte Hafteinrichtung nicht. Als ehemaliges Gefängnis weise das Regionalgefängnis Moutier einen eindeutigen Gefängnischarakter auf. Auch das Regionalgefängnis Bern wird von der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter mehrmals kritisiert.
Wir haben über die Ausschaffungshaft und das Trennungsgebot gesprochen, weniger aber über die Perspektive der Betroffenen. Kannst du erläutern, wieso genau ist die Situation in der Administrativhaft so belastend für die Menschen?
Ein Grund ist, weil die Dauer der Haft oft unklar sei. Das sagte mir Elena Lichte, Anwältin bei Asylex.
Man muss sich vorstellen, beispielsweise in Ausschaffungshaft, das ist eine Art der ausländerrechtlichen Administrativhaft, kann man bis zu 18 Monate eben in Haft verbringen. Und das ist aber nicht so, dass man von Anfang an weiß, okay, ich bin bis dann in Haft, sondern es kommt mal eine erste Haftanordnung, vielleicht für 1, 2, 3 Monate. Und dann wird das immer weiter verlängert. Sprich, man hat keine Ahnung, wie lange man effektiv im Gefängnis verbringt. Und das ist halt sehr zermürbend für die Betroffenen. Und was ich denke, kommt dazu, ist, dass es viele Personen auch als ungerecht empfinden und dass sie nicht verstehen, wieso sie effektiv inhaftiert sind, weil eben die Haft dient nicht zur Bestrafung für etwas Illegales, das die Personen gemacht haben, sondern sie dient eben nur dem Vollzug der Wegweisung. Und für die Betroffenen ist es oft unverständlich, dass sie, obwohl sie eben nichts Illegales getan haben, trotzdem in Haft sind.
Elena Lichti ist Anwältin und sie sagte mir, sie spüre in der Praxis, dass sich viele alleine fühlen. Ein Grund sei auch, weil viele keine Rechtsvertretung hätten. Es bestehe dieses Gefühl der Ohnmacht.
Elena Lichti beschreibt also eine sehr schwierige Situation. Simon, du hast auch eine Person getroffen im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft in Zürich, die da inhaftiert ist. Wie genau geht es dieser Person?
Ich habe Khalil Filali getroffen im ZAA, im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft in Kloten, gleich beim Flughafen. Khalil Filali hat mir nochmals im Nachgang unseres Gesprächs Sprachnachrichten über Instagram geschickt. Beim Besuch ist es nicht erlaubt, Aufnahmen zu machen. Hören wir rein, wie es ihm geht.
Es geht mir nicht gut. Es ist eine große Katastrophe hier. Die Situation ist sehr belastend. Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier sein muss und hoffe, ich komme bald frei. Unser Alltag hier ist sehr eintönig, aber ich versuche immer positiv zu bleiben, damit es mir nicht noch schlechter geht. Auch nehme ich keine Beruhigungsmedikamente, wie die meisten hier, um dieses Leben im Knast und die Angst vor der Ausschaffung zu ertragen.
Khalil Filali ist bereits seit 2 Monaten in der Administrativhaft.
Und ist das jetzt ein Einzelfall?
Nein, das ist kein Einzelfall. Wir haben es gehört, die Suizidfälle und auch Hungerstreiks im Besslergut in Basel und auch in Kloten in Zürich zeigen, dass es Personen in diesen Einrichtungen nicht gut geht. Das nimmt auch Valeria Godoy so wahr. Sie ist Mediensprecherin beim Bündnis, wo Unrecht zu Recht wird in Zürich.
Sie fühlen sich zu Recht ungleich und willkürlich behandelt. Die Wehrlosigkeit gegenüber der offensichtlichen Willkür der Behörden macht die Menschen krank. Die Menschen sind sehr hoffnungslos, sie haben Angst vor einer Ausschaffung.
Politische AktivistInnen, die sich gegen Isolation gegenüber abgewiesener Asylsuchende im Kanton Zürich einsetzen, besuchen jeweils Personen in diesem Zentrum. Valeria Godoy beschreibt es als ein trostloser Ort.
Simon, du warst ja selber auch vor Ort. Wie genau hast du denn das Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft wahrgenommen?
Ja, ich sehe das so wie Valeria Godoy. Es ist ein sehr abgelegener Ort. Das Gefängnis befindet sich hinter Gittern, halt so, wie man sich ein Gefängnis vorstellt. Auch hier handelt es sich um eine ehemalige Strafanstalt, das merkt man. Beim Eintritt wurde ich dann auch durch 2 Meter hohe Gittertore gelassen. In den Besucherraum reinnehmen durfte ich nichts. Die Tasche habe ich ins Schließfach eingesperrt, meine Jacke am Empfang gelassen. Danach wurde ich wieder durch zwei weitere Türen und einen Vorraum hindurch in diesen grünlich angestrichenen Besucherraum gelassen. Es gibt keine Bibliothek vor Ort, aber eine Kinderecke. Dort habe ich dann Khalil Gfilali getroffen. Wir hatten zwar keine Trennwand zwischen uns, aber das ist nicht bei allen Besuchenden der Fall. Beim Austritt haben mich die Beamten dann wieder rausbegleitet. Was mir aufgefallen ist, wir befanden uns ja in Kloten, direkt neben dem Flughafen. Der Lärm der startenden Flugmaschinen, der ist ohrenbetäubend.
Khalil Gfilali ist einer der Personen, die sich in einen Hungerstreik begeben haben. Er war auch im Gefängnis, als im letzten Monat zwei Menschen starben. Wie geht es ihm damit?
Tagsüber hatte er Kontakt mit anderen Gefangenen aus anderen Abteilungen. Die kommunizieren miteinander, teilweise auch über Facebook, und sie haben den Hungerstreik zusammen geplant. Suizidfälle haben die Gefangenen auch miterlebt oder gehört. Er kann nachts nicht mehr gut schlafen, erzählte er mir. Die Online-Zeitung Das Lamm hat auch über diese Suizidvorfälle ausführlicher berichtet. Und Khalil Gfilali sagte mir, man wisse Bescheid über die Verzweiflung. Einige der Gefangenen würden von ihren Suizidversuchen im Voraus erzählen. Dazu sagt Khalil Gfilali erneut:
Weil sie so verzweifelt sind, andere erzählen davon. Sobald sie wieder zurück sind, zuerst werden die Person kurz ins Spital gebracht und danach kommen sie in den Bunker und dann in die Sicherheitszelle. Es ist immer das Gleiche. Für uns ist das sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Wir sind Freunde. Wir kommen uns um einander.
Khalil Gfilali erzählt hier, dass die Personen, die suizidgefährdet sind, in einen Bunker kämen. Was genau ist damit gemeint?
Die Direktion der Justiz und des inneren Justizvollzugs und Wiedereingliederung des Kantons Zürich erklärte mir schriftlich, dass die Einweisung in einen besonders gesicherten Haftraum aufgrund von Selbstgefährdung und Fremdgefährdung erfolgen könne. Oder auch, wenn die betreffende Person Erkenntnissen der Polizei oder Strafverfolgungsbehörden von Bund und Kantone zufolge eine konkrete Gefahr für die innere und äußere Sicherheit darstelle. Die Einweisungen werden jeweils nach vorheriger Anhörung der betroffenen Person formell verfügt und würden nur so lange aufrechterhalten, als dass es der Zweck nötig mache. Elena Lierchti von Asylex kritisiert den Umgang mit suizidal gefährdeten Personen stark. Sie nennt hier die Hafterstehungsfähigkeit.
Die kantonalen Migrationsämter, die sind für die Anordnung der Haft zuständig, die müssen überprüfen bei der Anordnung der Haft, ob die Hafterstehungsfähigkeit gegeben ist, also ob die Person gesundheitlich dazu in der Lage ist, in Haft zu sein. Das wird nicht in jedem Fall geprüft, sondern nur, wenn Anzeichen bestehen, dass diese sogenannte Hafterstehungsfähigkeit nicht gegeben sein könnte. Und das wird dann von einem Arzt oder einer Ärztin gemacht, obwohl es immer wieder Personen gibt, die suizidal sind. Das spricht meiner Erfahrung nach in keiner Weise gegen die Hafterstehungsfähigkeit. Also es gibt sehr viele Personen, die suizidal sind und trotzdem in Haft kommen. Und wenn man dann in der Haft im Gefängnis ist und es besteht eine akute Suizidalität, dann kommt es oft zu einer Verlegung in die sogenannte Sicherheitszelle. Dort wäre unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit eher eine Verlegung in eine geschlossene Klinik angemessen und eben nicht, dass die suizidale Person in einer Zelle noch weiter isoliert wird. Im Kanton Bern kann ich gerade sagen, das läuft oft gerade umgekehrt. Es gibt immer wieder Fälle, wo Personen, die eigentlich in einer psychiatrischen Klinik sind, die psychisch krank sind, auch wegen akuter Suizidalität sich in der Klinik befinden, dann vom Migrationsamt in Ausschaffungshaft versetzt werden und dann wird also faktisch ein Klinikaustritt erzwungen. Und das hat beispielsweise auch schon dazu geführt, dass ein Klient von mir, der wurde in der stationären Klinik verhaftet, in Ausschaffungshaft versetzt und dann nach Moutier gebracht, das ist das Ausschaffungsgefängnis in Bern. Und dort hat er kurz danach einen Suizidversuch begangen.
Ja, Elena Lierchti sagte, dass im Kanton Bern diesbezüglich die Sensibilität fehle. Valeria Godoy vom Bündnis, wo Unrecht zu Recht wird, in Zürich bemängelt auch den Zugang zu psychologischen und medizinischen Fachpersonen.
Eine Person, die suizidgefährdet ist, die braucht angemessene Unterstützung, bis sie wieder stabil ist. Und in diesem Ausschaffungsgefängnis gibt es diese Strukturen nicht. Was es gibt, ist dieser Bunker, wo dann, wenn jemand auffällig ist oder laut wird oder sich nicht so verhält, wie man sich das vorstellt, wird er in diesen Bunker gesteckt. Das ist aber keine gesundheitliche Betreuung. Das ist vielleicht kurz deeskalierend für das Personal, aber nachher geht das Leid ja weiter.
Wie ist denn der Gesundheitszugang in Zürich und Bern in Augen der Kantone?
Die beiden Kantone widersprechen der Kritik. Die Direktion der Justiz und des Innenjustizvollzugs und Wiedereingliederung des Kantons Zürich sagte auf meine Frage schriftlich, dass das Äquivalenzprinzip fordere, dass Menschen im Justizvollzug eine gleichwertige Gesundheitsversorgung erhalten wie Menschen in Freiheit. Das betreffe auch die psychologische und psychiatrische Versorgung. Im ZAA fänden dreimal pro Woche einen Vormittag lang psychiatrische Sprechstunden statt. Besteht Bedarf, könne der Psychiater, die Psychiaterin auch außerhalb der regulären Visiten hinzugezogen werden. Auch Seelsorgende gehen regelmäßig aktiv auf eingewiesene Personen zu und bieten ihren Beistand an. Zudem gäbe es einen Gesundheitsdienst im ZAA, welcher die eingewiesenen Personen bei gesundheitlichen Anliegen betreue. Ergänzend dazu erfolgen regelmäßig Visiten durch einen somatischen Facharzt. In Bern antwortete die Sicherheitsdirektion, dass jede Person in Administrativhaft Zugang zum Gesundheitsdienst und zu den ärztlichen Visiten hätte. Im Bedarfsfall weisen die BetreuerInnen den Gesundheitsdienst auf Personen hin, die sich nicht selbstständig an den Gesundheitsdienst wenden, aber möglicherweise medizinische oder psychiatrische Unterstützung benötigen. Lars Schepper von der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht kritisiert aber, dass in den ausländerrechtlichen Administrativhaften keine durchgehende psychologische Betreuung vorhanden sei. Und das sei zentral, vor allem bei traumatisierten Personen mit Fluchterfahrung.
Wir haben jetzt vor allem über die Situation von Erwachsenen gesprochen. Wie genau ist denn die Situation von Minderjährigen?
Lars Scheppach sagte, dass der Kanton Bern auch dadurch auffalle, dass besonders dort im Vergleich mit anderen Kantonen mehr Minderjährige inhaftiert würden. Die Analyse der SBAA zeigte, dass in den letzten 6 Jahren schweizweit 27 Kinder und 14 davon im Kanton Bern inhaftiert wurden. Aber auch da sei die kurzfristige Festhaltung nicht enthalten. Diese sei für 2/3 der Inhaftierungen der Minderjährigen verantwortlich. Die Zahl könnte also noch höher liegen.
Gemäß Kinderrechtsausschuss verletzt eine Inhaftierung von Minderjährigen allein aufgrund ihres Migrationsstatus immer ihre Rechte. Und es gibt für uns gesehen keinen Grund, diese Praxis weiter zu verfolgen, auch wenn vergleichsweise wenig Kinder betroffen sind. Es sollte einfach nicht der Fall sein.
SBAA fordert schweizweit, dass keine Minderjährigen inhaftiert werden. So auch die Nationale Kommission für die Verhütung von Folter. In Zürich werden Minderjährige beispielsweise nicht mehr inhaftiert.
Was könnte denn genau geändert werden?
Ja, es gäbe immer noch sehr viel zu bemängeln und zu ändern, finden Elena Lichtig von Asylex und Lars Scheppach. Die Haftbedingungen könnten freier gestaltet werden. In den letzten Jahren haben sich der Internetzugang verbessert, wenn auch nicht perfektioniert. Beim Internet-Telefonieren mit Khalil Filali gab es regelmäßig Unterbrüche. Es sollte auch einheitlichere Handhabungen in den Kantonen geben. Die Erfassung der Haftdaten müssen konsequenter gemacht werden, sagt Lars Scheppach. Es brauche außerdem ein Bewusstsein in der Gesellschaft und Politik, dass es sich bei diesen Personen nicht um ein Strafverfahren handle, dass sie sich nicht in einem Strafverfahren befänden. Und dann wäre auch eine weitere Möglichkeit, eine Alternative zur Administrativhaft zu finden, sagt Elena Lichti. Sie sieht diese immer noch nicht genügend umgesetzt.
Die Anordnung von der Administrativhaft, das machen die kantonalen Migrationsämter. Und in diesem Rahmen, ob Administrativhaft angeordnet wird oder nicht, oder ob man allenfalls eine Eingrenzung oder eine Meldepflicht stattdessen anordnet, also eine mildere Zwangsmaßnahme, da haben die Migrationsbehörden sehr viel Ermessensspielraum und der wird meines Erachtens auch oft leider nicht ausgeschöpft, respektive er wird nicht wahrgenommen, indem eben nicht eine Einzelfallprüfung effektiv erfolgt, sondern man einfach mal pauschal von Fluchtgefahr ausgeht und eben auch oft das Vorliegen von milderen Zwangsmaßnahmen einfach verwirft, obwohl es vielleicht ausreichend wäre.
Mildere Alternativen wäre eine Meldepflicht oder eine Eingrenzung der Bewegungsfreiheit bis zur Kantonsgrenze beispielsweise.
Und was genau fordern die Betroffenen?
Sie wollen gehört werden. Infolge des Hungerstreiks forderten die Inhaftierten eine Veränderung der Haftbedingungen und sie richteten sich an den Kanton Zürich. Sie wollen eine schnellere Rückführung bei Freiwilligen und sie wollen andere Haftbedingungen. Khalil Filali erzählte mir, dass es ihm Kraft gäbe zu sehen, dass Menschen von außen sie hören. Er wolle aber vor allem eines.
Eigentlich möchte ich nur, dass sie mich freilassen. Ja, ich möchte sagen, vor diesem System bitte lassen wir leben, normale Leben.
Einschätzungen zu der Administrativhaft von unserer Politikredaktorin Simon Keller. Der Bericht der SBAA ist auf unserer Website verlinkt. In diesem Beitrag wurde Suizid und Suizidalität angesprochen. Kennst auch du eine betroffene Person? Dann hole dir Unterstützung bei vertrauten Personen, bei deiner Familie oder FreundInnen oder bei Fachstellen. Auch telefonisch gibt es Unterstützungsangebote. Eines davon ist die dargebotene Hand mit der Nummer 143.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 24. Juni. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung? Dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann morgen wieder. Schaltet also ein, morgen wie immer um 11. Zum heutigen Info beigetragen hat Simon Keller, am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.